Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Die Pfingstgeschichte, Apostelgeschichte 2, ich lese die Verse 1 bis 15, dann lasse ich die Predigt von Petrus aus und dann lese ich die Verse 36 bis 39. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Pater und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom. Juden und Judengenossen, Kreta und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll von süßem Wein. Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, ihr Juden, liebe Männer und alle, die in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen, denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde am Tage. Jetzt fängt Petrus an zu predigen, das überspringen wir bis zum Schluss. Da heißt es, sagt Petrus dann, so wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße. Also kehrt um. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Tja, liebe Gemeinde, gerade haben wir sie gesungen, die Pfingstgeschichte, jetzt nochmal gehört, haben sie wahrscheinlich auch schon mit gerechnet, wenn sie öfter schon mal Pfingsten im Gottesdienst waren, als sie auf dem Weg hierher waren, irgendwie kommt die Pfingstgeschichte wieder vor, wie die Weihnachtsgeschichte Weihnachten und so. Und ich habe auch vorher überlegt, worüber soll ich heute predigen? Möchten Sie eine Predigt über den Pfingsttag hören, das so war mit den Zungen, die man da gesehen hat und da war der Heilige Geist da und die haben in Zungen geredet, in Sprachen, die man gar nicht versteht, aber irgendwie doch so, dass alle das in ihrer eigenen Sprache verstanden haben. Darüber rede ich heute nicht. Wir können natürlich auch sagen, wir feiern heute den Geburtstag der Kirche. Das ist immer sehr schön zu überlegen. Eigentlich fängt Kirche mit dem Pfingsttag an, gerade auch in Schulen und Kindergärten, Kindertageseinrichtungen, beliebter Aspekt. Geburtstag der Kirche interessiert mich heute auch nicht. Ich möchte heute etwas anderes machen. Und zwar hat mich in der Vorbereitung auf dieser Predigt ein kleiner Halbvers angesprochen in diesem Text aus der Geschichte. Das ist der Text, eigentlich nur ein halber Vers, Vers 11b. Da heißt es, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Und vielleicht ist Pfingsten ganz einfach das, von den großen Taten Gottes zu reden. Das möchte ich heute jetzt machen mit der Predigt. Ich möchte so ein bisschen von dem, was unser Gott macht, reden. Und wenn Sie nachher wundern, fragen, was will das werden? Gut. Wenn Sie nachher denken, der ist ja betrunken, nun ja. Wenn nachher aber jemand sagt, was sollen wir tun? Dann ist es auch dort Pfingsten geworden. Kehrt um. Das Erste, was ich über die großen Taten Gottes sagen möchte, ist, Gott tut Großes an und in unserer Welt. Aber ich bin immer begeistert, wenn ich das höre. Früher ging das manchmal so über den Bildschirm. Unendliche Weiten. Wusch, ein Raumschiff über den Bildschirm. Ich erzähle das mal ganz gerne. Raumschiff Enterprise für die Älteren von uns, Star Trek für die Mittelalterlichen. Für die Jüngeren ist es, glaube ich, wieder Raumschiff Enterprise. Ich weiß nicht genau. Es gibt ja jetzt mit dem jungen Kirk und Spock und so neue Formen. Was mich begeistert hat, war so diese Vorstellung, die reisen durchs ganze Weltall. Muss man ganz schön alt werden, wenn man das will, bei dem, was wir heute wissen. Aber immer, wenn ich noch in den Sternenhimmel schaue, ist das für mich unwahrscheinlich staunenswert. Wir sind ein winziger Punkt in diesem ganzen Weltall. Physiker gehen davon aus, dass dieses Weltall einmal aus einem winzigen Punkt entstanden ist. Und dann bang, durch den Big Bang, durch den Urknall entstanden ist. Und die Hinweise darauf sind ziemlich wahrscheinlich, dass immer wenn man sagen will, hey, das war wohl nicht so, steht man immer zu dem Wissen unserer Zeit heute mit dem Rücken zur Wand, das will ich gar nicht tun. Allerdings, dass dabei, damals, vor 13,8 Milliarden Jahren oder sowas, die Bedingungen gerade so entstanden sind, dass daraus ein Weltall werden konnte, in dem Leben möglich ist. Mit Sonnen und Planeten. Das hat eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10 hoch 229. Man drückt diese Zahl so merkwürdig aus, weil das heißt einfach, also 1 zu einer Zahl mit einer 1 und 229 Nullen dahinter. Also bis 6 Nullen ist ja noch einfach, ist eine Million. 9 Nullen ist eine Milliarde, kriegen wir noch hin. 12 Nullen sind eine Billion. Aber jetzt geht das bis 229 Nullen weiter. Unaussprechlich diese Zahl. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass jemand aus Versehen ein 2000er Puzzle die Schachtel aufmacht und auf den Boden kippt und zufällig fallen alle Teile so hin, dass das Bild fertig ist. Und nun stellen wir uns vor, dass er eine zweite Schachtel nimmt und wirft sie nochmal aus und wieder fallen alle 2000 Teile so hin, dass genau das Bild fertig wird. Das entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass nun auch wirklich in diesem Weltall nicht nur Leben, sondern sogar intelligentes Leben entsteht, das über seine eigene Entstehung nachdenken kann und über sowas wie Urknall und Gott. Und weil das so unwahrscheinlich ist, spielt man mit dem Faktor Zeit und Zufall. Also wenn man lange genug Zeit hat und diese 13,8 Milliarden Jahre, die wir hier haben, seitdem es unser Universum gibt, sind dann ja in der Vorstellung nur ein kleiner Teil dessen, was in Wirklichkeit noch vor der Zeit da war an Zeit und Möglichkeit. Das heißt, wir sollen uns vorstellen, jemand versucht es immer wieder mit den Puzzleschachteln und irgendwann klappt das schon, in allen Teilchen richtig hinzufallen. Das kann man machen und naturwissenschaftlich ergibt das sogar Sinn. In jedem Fall. Denn Naturwissenschaft forscht nicht an Gott herum, sondern an der Welt und an der Natur. Und wenn man das erklären will, muss man es so erklären. Mir geht es so, liebe Schwestern und Brüder, ich staune lieber über Gottes große Tat, dass er dieses Weltall und das Leben auf unserer Erde so geschaffen hat. Ich kann mir das ohne einen Gott, der unserer Intelligenz weit voraus ist, der höher ist als all das, was wir denken können und unsere Vernunft sich vorstellen kann, ohne das kann ich mir das nicht vorstellen. Meine Frau und meine Tochter, auch zwei wunderbare Werke Gottes, die beiden puzzeln gerne. Zurzeit Exit-Puzzle. Ich weiß nicht, ob Sie Exit-Puzzle kennen. Das sind so Puzzle, da stimmt das, was rauskommt, nicht identisch mit dem Bild auf dem Deckel überein. Und wenn man es fertig hat, muss man darin Rätsel entdecken und dann wieder bestimmte Teile danach rausnehmen, die dann irgendwas anderes ergeben, was so das Ganze löst. Ja. Als Sie das gemacht haben, habe ich Ihnen gar nicht erst vorgeschlagen, die Kisten einfach immer auf den Kopf zu werfen und zu warten, bis das alles klappt und die Teile auch noch richtig rauskommen. Ich fand Ihr Vorgehen sinnvoller. zu sagen, wir versuchen das mal richtig hinzukriegen und hat dann auch ganz gut geklappt. Bisschen länger gedauert als der Urknall, aber auch. Ich staune über Gottes große Tat, wie er diese Welt gemacht hat und wie viel spannende Puzzleteilchen er den Naturwissenschaftlern hingelegt hat und Rätsel, die enträtselt werden wollen. Ist schon toll. Und dann hat er uns nicht einfach als seine Spielzeuge erschaffen, sondern er hat uns fähig gemacht, nachzudenken, auch über das Leben nachzudenken, auch über Gott nachzudenken, auch über Naturwissenschaften nachzudenken. Er hat uns reich beschenkt mit Gaben und Aufgaben, mit Fantasie und Kraft und Freude und Liebe, Verstand und Entscheidungsmöglichkeit. Gott hat Großes getan. Und das Zweite, was ich über Gottes große Taten sagen möchte, ist, er ist gnädig. Schon die ersten Kapitel der Bibel beschreiben in ihren Geschichten, wie Menschen mit ihrer von Gott geschenkten Freiheit umgehen. Da kann man schon verzweifeln. Adam und Eva, jetzt von den Geschichten her, wir wissen, naturwissenschaftlich ist das schwieriger, aber wenn wir die mal so lesen, Adam und Eva bilden also praktisch die ganze Menschheit da und Gott sagt, ich habe hier im Paradies einen Baum, von dem sollt ihr nicht essen, alles dürft ihr machen, nur von diesem einen nicht. Und gerade da gehen die ersten Menschen ran und 100% der Menschheit benutzen ihre Freiheit dazu zu sagen, Gott, wenn du uns was sagst, machen wir schon mal was anderes. Eine Grundhaltung, die, glaube ich, geblieben ist. In der zweiten Generation, Kain und Abel fangen gleich an mit dem ersten Brudermord. So gut merken, schon Kain schlug Abel mit der Mistgabel in den Bauchnabel. Dann kann man sich so merken, wer eigentlich wen da erschlägt. Menschen beargwöhnen sich, vergessen Gott, beneiden einander, fürchten sich voreinander, gönnen sich wenig. So sind wir. Wenn wir sehen, was in der Welt passiert, dann kann man ja den Eindruck bekommen, wir sind auf der Stufe von Kain und Abel stehen geblieben. Geschichte wiederholt sich anscheinend immer wieder. Da ermordet ein Krankenpfleger 85 plus Menschen, um zu zeigen, wie gut er reanimieren kann. Also schon der Gedanke ist sehr skurril. Da missbrauchen Männer in einem Wohnwagen Kinder und filmen es. Da demonstrieren neulich Menschen in Berlin dafür, dass Israel von der Landkarte verschwinden müsste. Im Mittelmeer ertrinken Flüchtlinge nach wie vor und. Wenn es Gott gibt, hätte er uns nicht schon längst ein Ende setzen müssen? Ist es nicht ein Wunder, dass es uns noch gibt? Zum Glück hat Gott immer wieder in die Geschichte eingegriffen. Es gibt ein sehr bekanntes Lied, ein Gospel mit dem Titel "Er hält die ganze Welt in seiner Hand." He's got the whole world in his hand. Ich kenne das. Er macht das trotz allem. Und er tut das, weil er gnädig ist, weil er uns noch nicht aufgegeben hat. Besonders sichtbar ist mir seine Bewahrung daran geworden, dass die durch die Menschen hergestellten Massenvernichtungsmittel, auch die, die heute noch in den Silos lagern, wir dem Leben auf der ganzen Erde einen Schlusspunkt setzen könnten. Und gerade zur Zeit beginnt die Atomwaffenspirale ja wieder sich nach oben zu drehen. Dass das bisher nicht geschehen ist, ich bin davon überzeugt, dass es die Welt trotzdem noch gibt, das liegt nicht zuerst an den Politikern und den Militärs, sondern das verdanken wir zuerst Gott. Er ist noch gnädig. Und wie weit seine Gnade reicht, das können wir dann an Jesus Christus sehen, unserem Herrn. Größeres als damals, vor 2000 Jahren, in diesem kleinen Nest in Israel, im historischen Maßstab völlig unbedeutend, Größeres ist im gesamten Weltall und in dieser Welt noch nie geschehen. Da ist Gott selbst Mensch geworden. Ich meine, wir sagen das öfter in der Kirche und das geht so vorbei und wir kennen das und Weihnachten und so, Gott ist Mensch geworden, ja, wissen wir ja. Aber das mal zuzulassen, was da eigentlich passiert ist, da hat sich Gott mit der Schöpfung, mit der Endlichkeit, mit der Zeit, mit dem Leid, mit der Schwäche solidarisiert. Die Schöpfung des Weltalls aus dem Nichts, nun ja, für Gott eine Kleinigkeit. Die Entwicklung des Lebens auf der Erde für Gottes Macht ein Kinderspiel. Aber dann ging er selbst, der Schöpfer, in diese Welt ein. Und das sprengt völlig den Rahmen. dass wir das auch kaum denken können, was das eigentlich bedeutet. Und dann stirbt Jesus, dann stirbt der Sohn Gottes und mit ihm Gott selber sogar durch Menschenhand hingerichtet am Kreuz. Wenn man fragt, ist Gott tot, finde ich das schwierig. Aber wenn man fragt, ist Gott gestorben, dann können wir sagen, ja, wir glauben an einen Gott, der gestorben ist. Am Kreuz, durch Menschenhand. Und Gott lässt das an ihm geschehen. Und dann, und jetzt zitiere ich mal einen Satz aus der Pfingstpredigt des Petrus, dann hat Gott ihn auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Liebe Schwestern und Brüder, Pfingsten bedeutet, von den großen Taten Gottes zu reden. Und so dürfen wir uns heute wieder einmal diese große Tat Gottes zusprechen. Ey, der Tod ist besiegt. Denn Gott hat Jesus, den Menschen umgebracht haben, zum Herrn und Retter gemacht. Gott ist gnädig, immer noch. Und er tut Großes an seiner Gemeinde. Mit dem Pfingstfest denken wir auch daran, dass Jesus nicht einfach von der Erde verschwunden ist, sondern durch seinen Heiligen Geist in seiner Gemeinde da ist. In Gesprächen mit Konfirmanden und Schülern, aber auch sonst immer wieder, taucht die Frage auf, wie das denn sein kann, dass Jesus jetzt mitten unter uns ist und dann noch bei jedem da ist und das auf der ganzen Welt. Wie kann das denn möglich sein? Das geht durch den Heiligen Geist. Nikodemus, ein ziemlich kluger Kopf seiner Zeit, der Zeit von Jesus, der hat das auch nicht begriffen. Und da hat er, abends ist er zu Jesus gegangen und gesagt, hey komm, erzähl mal, wir haben die ganze Nacht Zeit. Und Jesus hat dann zu ihm gesagt, ja, pass mal auf, Nikodemus, der Wind weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Sowohl in der griechischen wie in der hebräischen Sprache, den Grundsprachen der Bibel, ist es so, dass das Wort für Wind und für Geist identisch sind. Im griechischen Pneuma, wir hören das noch am Luftreifen, das ist der Pneu, oder im hebräischen dann Ruach. Wenn der Wind weht, können wir ihn nicht festhalten. Wir können ihn auch nicht auf einen Ort begrenzen, er ist einfach da und wirkt sich aus. So ist Jesus Christus auch durch den Heiligen Geist einfach da. Und wirkt sich aus, vor allem in dem Wunder seiner Gemeinde. Manche haben zurzeit ja etwas Angst um die Kirche. Eine sozialwissenschaftliche Analyse hat ergeben, vielleicht haben Sie davon gehört, dass es um das Jahr 2060 nur noch halb so viele Kirchenmitglieder geben soll wie jetzt. In Klammer mal ehrlich, stellen Sie sich mal vor, in Iserlohn, wenn die alle zum Gottesdienst kommen, dann hätten wir ein Platzproblem. Mir ist da nicht bange um die Kirche. Fußball spielen Menschen erst seit etwa 120 Jahren. Aber was wir machen, wenn wir zum Gottesdienst zusammenkommen, liebe Gemeinde, wenn wir singen, wenn wir beten, wenn wir auf Gottes Wort hören, wenn wir Abendmahl feiern, dann machen wir das, was schon die erste Gemeinde vor 2000 Jahren gemacht hat. Und wenn wir das am Sonntag tun, dann machen wir das genau an dem Tag, an dem sie das damals auch schon gemacht haben. Wir stehen in einer irre langen Tradition. Nicht die Zeit von 10 Uhr oder 10.30 Uhr liegt fest, sondern der Wochentag, an dem Jesus von den Toten auferstanden ist. Was ist ein Sieg bei der Champions League dagegen, dass der Tod ein für alle Mal besiegt ist? Vielleicht haben Sie es mitbekommen, wie Jürgen Klopp, Ex-Trainer vom BVB Dortmund, jetzt in Liverpool, er hat gerade die Champions League gewonnen, im Finale in Madrid. Und ein sterbenskranker Fan konnte die Reise nach Madrid zum Finale nicht antreten. Dann haben viele an diesen Fan, hat schon alles bezahlt und Ticket gekauft und so, eine Videobotschaft geschickt. Und Klopp sagt ihm in seiner Videobotschaft, einem sterbenskranken, krebskranken Fan, bei dir geht es um mehr als um Fußball. Es geht um das Leben. Und dann sagt Klopp, ich bin Christ, also wir sehen uns. Ist das nicht großartig? Ich bin Christ, also wir sehen uns. Da hat damals am Anfang der Kirchengeschichte ein kleines Häuflein von etwa 150 unbedeutenden Männern und Frauen diese Kraft Gottes, den Heiligen Geist, gespürt. Und dann sind die rausgegangen und haben erzählt von den großen Taten Gottes, so wie sie es konnten. Und die Leute haben es verstanden. Und später wurden viele aus Jerusalem hinausgeworfen, weil natürlich nicht alle begeistert waren. Und dann sind die an andere Orte gekommen. Und was haben sie gemacht? Sie haben wieder von den großen Taten Gottes erzählt. Und dann war Paulus da, der sich zum Lebensziel eigentlich gesetzt hatte, alle Christen mundtot zu machen. Und auch er wurde vom Heiligen Geist erfüllt und fing an, von den großen Taten Gottes zu reden. In Athen, der Kulturmetropole seiner Zeit. Und in Korinth, der verruchten, der wirklich verruchten Hafenstadt. Und in Rom, dem politischen Welt- und Machtzentrum. Und binnen 20 Jahren gab es damals in jeder bedeutenden Stadt der damals bekannten Welt eine christliche Gemeinde. Gott hat dort nicht nur, aber vor allem den Schwachen der Welt neue Hoffnung erleben lassen. Und immer wieder konnten die Gemeinden Gottes Kraft, Gottes Geist erleben. Gerade dann auch, wenn die Kirchen zu pervertieren drohten und sich christlich nennende Menschen in ihrem Verhalten gegen Gott wandten. Auch das hat es ja immer wieder gegeben. Die wohl kraftvollsten geistlichen Lieder der Neuzeit sind meiner Meinung nach die Gospels. Sklavenlieder eigentlich. Lieder von Menschen, die in sich christlich nennenden Ländern unter Menschen, die sich Christen nannten, unmenschlich leiden mussten, wie Tiere gehalten wurden. Schön deutlich wird das auch in dem Pop-Oratorium Martin Luther King, das auch auf dem Kirchentag nächste Woche am Donnerstag aufgeführt wird, wie das noch lange nachgewirkt hat, bis ins Ende des letzten Jahrhunderts hin oder vielleicht sogar bis heute. Gerade unterdrückte Menschen haben in ihrer großen Not durch den Geist Gottes Kraft und Trost gefunden. Gott tut Großes an seiner Gemeinde. Und auch wenn wir uns heute manchmal in all unserem Wohlstand, für den wir Gott eigentlich dankbar sein sollten, in der Gemeinde als kleines Häuflein fühlen, dürfen wir dessen gewiss sein. Das macht er auch weiterhin. Auch über 2060 hinaus. Und Gott tut Großes durch seine Gemeinde. Ich will jetzt gar nicht die ganze Kirchengeschichte durchgehen, aber dass das noch passiert, durch seine Gemeinde, dass da Gott verkündigt wird, in aller Fehlerhaftigkeit und Schwachheit Gott verkündigt wird. Oder für mich war es immer eine große Tat, bei Beerdigungen am offenen Grab zu stehen, gerade ist ein Mensch gestorben, und ich sage dann, Jesus Christus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Das ist Johannes 11. Aber dieses sagen zu dürfen, nicht aus eigener Kraft, nicht aus eigenem Wissen, sondern von Gott her, ein großartiges Ding. Oder angesichts von Krankheit und Leid von der Liebe Gottes zu reden. In dem symphonischen Gospel-Oratorium Prince of Peace geschieht das ja auch, noch einmal diese Geschichte von Jesus einfach in Form, wie es Menschen heute hören können, weiterzuerzählen. Können am Freitag schon mal bei der Generalprobe oder am Sonntag beim ersten Auftritt hier und dann, glaube ich, am Freitag auf dem Kirchentag das Ganze auch noch mal sehen und hören. Und dann könnten wir jetzt noch über Lebenswert reden und. Gott tut Großes. Und seine neue Welt wird herrlich sein. Er wird weiterhin Großes tun. Und ich weiß nicht, ob Sie sich schon auf seine neue Welt freuen können. Glaubende und Zweifler und Spötter werden dann gleichermaßen die Größe Gottes sehen und erkennen. Es wird dann unbestreitbar sichtbar werden, dass Jesus Christus der Herr der ganzen Welt ist. Es wird dann keine Frage mehr offen bleiben, weil er sie alle beantworten wird. Es wird keine Träne mehr geweint, höchstens werden Tränen gelacht. Es wird keine Einsamkeit, keine Verzweiflung, keine Depression, keine Arbeitslosigkeit, keine Überarbeitung, keinen Workaholismus mehr geben. Gottes neue Welt, sein neuer Himmel, seine neue Erde werden herrlich sein. Wer an Jesus Christus glaubt, darf sich schon hier darauf freuen. Vielleicht gelingt es uns, Pfingsten dazu zu nutzen, schon einmal im Geist einen kleinen Spaziergang, sozusagen vorab, durch Gottes neue Welt zu tun. Sehen Sie es vor sich? Die Menschen werden sich verstehen, nicht nur akustisch, sie sprechen eine Sprache und das nicht nur vom Dialekt, sondern vom Inhalt her. Keiner buckelt mehr nach oben, keiner tritt mehr nach unten oder meint, er müsste es weitergeben. Stadt und Land haben einen noch nie gesehenen Glanz. Sehen Sie es vor sich, alle werden haben und sein im Überfluss. Keiner neidet und keine leidet. Die Natur ist nicht gefährdet. Die Zeit eilt nicht davon und vergeht auch nicht quälend langsam. Überall herrscht Gerechtigkeit, ohne dass sie eingeklagt werden müsste oder überwacht werden müsste. Gottes neue Welt, sein neuer Himmel und seine neue Erde werden herrlich sein. Und wie sagt es Jürgen Klopp so schön, ich bin Christ, also wir sehen uns. Von den großen Taten Gottes reden, vielleicht auch die in unserem kleinen Leben, wenn wir das wie die Jüngerinnen und Jünger an Pfingsten tun, dann erleben wir eigentlich jedes Mal Pfingsten. Und dann ist mir um die Kirche, um die Zukunft der Kirche nicht bange, dann ist Pfingsten egal, wann im Jahr wir das tun. Tut mir auch leid, dass die Predigt dann immer ein bisschen länger dauert. Ich hatte noch kurz mit meiner Frau darüber gesprochen, die sagte, manchmal ist weniger mehr, aber ich könnte jetzt noch lange weitermachen, von den großen Taten Gottes zu reden. Ich werde jetzt in die Schlusskurve kommen. Eine letzte Bemerkung. Also eigentlich käme schon das Amen, aber ich muss noch was sagen. Ich finde, dass ja auch unsere Kirchenmusiker immer etwas von einer großen Schöpferkraft Gottes deutlich machen. Schön, dass Gott sich auch Hans-Peter und Ute Springer ausgedacht haben, so wie alle anderen Musiktreibenden bei uns auch. Ich durfte mir ein Musikstück für den Ausgang wünschen, oder vielmehr habe ich das einfach gemacht und unsere Kirchenmusiker haben sich darauf eingelassen. Für jemanden wie mich, der eigentlich kein großer Orgelfan ist, gibt es manchmal solche Orgelmomente, da geht das Herz auf. Sie merken, ich mache Sie jetzt schon mal gespannt auf das Ende des Gottesdienstes. Bei einem Stück habe ich das nämlich in ganz besonderer Weise erlebt. Ich habe das erste Mal vor einigen Jahren hier in der obersten Stadtkirche gehört. Und dachte, super, sowas geht auch von der Orgel. Da habe ich gedacht, das ist ja großartig. Da ist die Lebensfreude zu spüren. Es macht Spaß, es eröffnet Bilder. Es nimmt mich mit auf einen schönen Spaziergang. Es ist für mich ein Symbol dafür, ein wie großartiges Instrument die Orgel doch ist. Es lässt mich etwas von der großartigen Schöpferkraft Gottes spüren. Sie können sich also schon mal auf die Musik am Ende des Gottesdienstes freuen. Es ist extra ein Stück, das für den Ausgang des Gottesdienstes auch komponiert worden ist. So viel ich weiß und davon verstehe, ist das so? Ja, ne? Ja. Es ist so großartig, dass die Gefahr besteht, dass einige unter uns, wie die Jünger und Jüngerinnen damals am Pfingsttag, von den großen Taten, als die von den großen Taten Gottes redeten, dass einige nachher am Ende denken werden, was will das werden? Andere vielleicht sogar, die sind auch betrunken, ich weiß es nicht. Ich finde es großartig. Vielleicht spüren Sie dabei auch etwas von dem großartigen Gott, der Großes tut, gestern, heute und in Ewigkeit. Und der Friede Gottes, der so viel größer ist als all unsere Vernunft, der wird unsere Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus, unserem Herrn. Großartig. Amen.